Guten Morgen zusammen. Schön, dass ihr alle da seid. Ja, vertrauen wir Jesus, dass er es gut mit uns meint, egal wie die Situation ausschaut. Das ist eine gute Frage. Und bei der Einleitung musste ich auch an das Lied denken. Nein, niemals allein. Weil der Peter gesagt hat, Jesus lässt uns nie allein. Und da gibt es ein altes christliches Lied, wo der Refrain heißt, nein, niemals allein. Nein, niemals allein, so hat der Herr mir verheißen, niemals lässt er mich allein. Und das ist auch das Thema heute, dass er uns nie alleine lässt. Das ist etwas, was auch 21 Christen am 12. Februar in 2015 geglaubt und gelebt haben. An diesem Tag enthauptete nämlich die IS, damals die ISIL, 21 Christen in Libyen. 20 davon waren koptische Christen aus Ägypten, einer davon ein afrikanischer Christ aus Ghana. Das Video davon ging um die ganze Welt. Es war nicht das erste und auch nicht das letzte Mal, dass Christen um ihres Glaubens willen verfolgt und umgebracht wurden und werden. Auch heute noch werden vor allem in den asiatischen und afrikanischen Ländern viele Christen aufgrund ihres Glaubens umgebracht. Dieser Fall wurde vor allem deswegen medial so bekannt, weil die ISIL dieses Video bewusst als Kriegserklärung gegen den sogenannten christlichen Westen veröffentlichte. Bemerkenswert an diesem Bericht ist außerdem, dass laut mancher Quellen der Christ aus Ghana erst dann zum Christen wurde, als er das treue Zeugnis der 20 Christen aus Ägypten sah. Ob es stimmt, weiß ich nicht. Was ich jedoch weiß, ist, dass dieser grausame Moment, dieser schreckliche Moment der ganzen Welt die Größe Gottes vorhielt. Denn der Gott der Bibel ist so ein Gott, so ein gewaltiger und herrlicher Gott, dass diese Männer freiwillig den Tod wählten, um seines Namens willen. Durch ihren Glauben wurde Gottes Name der ganzen Welt bekannt und groß gemacht. Und auch wenn die Männer vom IS damals glaubten, sie hätten einen großen Sieg errungen, indem sie diese Christen getötet haben und der Welt das Fürchten gelehrt haben, haben sie am Ende verloren. Denn sie haben gezeigt, dass Gott größer ist. Gott wurde verherrlicht. Aber jetzt stellt sich die Frage, wie wurde Gott im Tod von 21 unschuldigen Menschen verherrlicht? Beweist der Tod christlicher Märtyrer wirklich Gottes Macht? Wäre Gott nicht vielmehr verherrlicht worden, wenn diese Menschen durch einen Feuer vom Himmel befreit worden wären oder was auch immer? Ich bin davon überzeugt, dass Gottes Macht durch dieses Märtyreropfer bewiesen wurde. Und ich möchte mit euch dazu auch gerne den heutigen Predigttext betrachten. Bevor wir aber anfangen, lese ich den mit euch zusammen durch. Es ist ein langer Text, Daniel 3, Vers 1 bis 18. Und ich möchte euch bitten, wenn ihr könnt, dazu aufzustehen. Denn die Bibel ist nicht nur ein Buch, sondern Gottes heiliges Wort. Und es ist einfach nur gut und richtig, wann immer Gott spricht, dementsprechend auch ehrfürchtig darauf zu reagieren. Daniel 3, Vers 1 bis 18. Der König Nebukadnezar ließ ein goldenes Standbild anfertigen, 60 Ellen hoch und 6 Ellen breit. Das stellte er in der Ebene Dura in der Provinz Babel auf. Und der König Nebukadnezar ließ die Satrapen, Vorsteher und Statthalter versammeln, die Räte, Hofschatzmeister, Richter und Gerichtsbeamten samt allen Provinzvorstehern, damit sie zur Einweihung des Bildes kämen, das der König Nebukadnezar aufgestellt hatte. Sobald nun die Satrapen, Vorsteher und Statthalter, die Räte, Hofschatzmeister, Richter und Gerichtsbeamten samt allen Provinzvorstehern zur Einweihung des Bildes versammelt waren, das der König Nebukadnezar aufgestellt hatte, und vor dem Bild standen, das Nebukadnezar aufgestellt hatte, da rief der Herold mit gewaltiger Stimme, das lasst euch gesagt sein, ihr Völker, Stämme und Sprachen. Sobald ihr den Klang der Hörner, Flöten, Zittern, Lauten, Harfen, Sackpfeifen und aller Arten von Musik hören werdet, sollt ihr niederfallen und das goldene Bild anbeten, das der König Nebukadnezar aufgestellt hat. Wer aber nicht niederfällt und anbetet, der soll augenblicklich in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Darum fielen zur bestimmten Zeit, als alle Völker den Klang der Hörner, Flöten, Zittern, Lauten, Harfen und aller Arten von Musik hörten, alle Völker, Stämme und Sprachen nieder und beteten das goldene Bild an, das der König Nebukadnezar aufgestellt hatte. Deswegen traten zur selben Stunde etliche chaldäische Männer herzu und verklagten die Juden. Sie ergriffen das Wort und sprachen zum König Nebukadnezar: O König, mögest du ewig leben! Du hast, o König, Befehl gegeben, dass jeder Mann, der den Klang der Hörner, Flöten, Zittern, Lauten, Harfen und Sackpfeifen und aller Arten von Musik hört, niederfallen und das goldene Bild anbeten soll. Wer aber nicht niederfällt und anbetet, der soll in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Nun sind da jüdische Männer, die du über die Verwaltung der Provinz Babel bestellt hast, Sadrach, Mesach und Abednego. Diese Männer, o König, achten nicht auf dich, dienen deinen Göttern nicht und beten das goldene Bild nicht an, das du aufgerichtet hast. Da befahl Nebukadnezar mit grimmigem Zorn, dass man Sadrach, Mesach und Abednego kommen lasse. Sogleich wurden jene Männer vor den König gebracht. Nebukadnezar ergriff das Wort und sprach zu ihnen: Sadrach, Mesach und Abednego, geschieht es vorsätzlich, dass ihr meinen Göttern nicht dient und das goldene Bild nicht anbetet, das ich habe aufrichten lassen? Nun, wenn ihr bereit seid, sobald ihr den Klang der Hörner, Flöten, Zittern, Lauten, Harfen und Sackpfeifen und aller Arten von Musik hören werdet, niederzufallen und das Bild anzubeten, das ich gemacht habe, dann ist es gut. Wenn ihr es aber nicht anbetet, so sollt ihr augenblicklich in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Und wer ist der Gott, der euch aus meiner Hand erretten könnte? Sadrach, Mesach und Abednego antworteten und sprachen zum König: Nebukadnezar, wir haben es nicht nötig, dir darauf ein Wort zu erwidern. Wenn es so sein soll, unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem glühenden Feuerofen erretten und er wird uns bestimmt aus deiner Hand erretten, o König. Und auch wenn es nicht so sein soll, so wisse, o König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und auch das goldene Bild nicht anbeten werden, das du aufgestellt hast. Soweit das Wort Gottes. Danke euch. Und bevor wir jetzt in die Predigt einsteigen, möchte ich gerne noch beten. Vater im Himmel, allmächtiger und herrlicher Gott, ich danke dir, dass du der Herrscher über Himmel und Erde bist, dass du unser gnädiger und großer Gott bist, dass du ein Retter bist, dass du ein Gott bist, der uns immer zur Seite steht und uns niemals alleine lässt. Und danke, dass wir das auch in diesem Text erkennen dürfen. Und ich möchte dich bitten, dass du heute zu uns sprichst durch dein Wort, dass du unsere Herzen bereit machst für deine Wahrheit und dass du auch mir hilfst, dein Wort weiterzugeben, Herr. Ich bitte dich, dass du alles das, was nicht von dir ist, zu Boden fallen und verschwinden lässt, dass nur dein herrliches Wort in Erinnerung bleibt und an uns arbeitet. Herr, sprich du heute zu uns, zu deiner Ehre und unserer Erbauung. Gepriesen sei dein Name. Amen. Die drei Freunde sagten zu Nebukadnezar: Nebukadnezar, wir haben es nicht nötig, dir darauf ein Wort zu erwidern. Wenn es so sein soll, unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem glühenden Feuerofen erretten und er wird uns bestimmt aus deiner Hand erretten, o König. Und auch wenn es nicht so sein soll, so wisse, o König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und auch das goldene Bild nicht anbeten werden, das du aufgestellt hast. Das ist eine sehr schneidige Antwort im Angesicht des mächtigsten Mannes der Welt und im Angesicht des sicheren Todes. Und dann auch noch ein so grausamer Tod. Doch Sadrach, Mesach und Abednego, sie zögern nicht mit ihrer Antwort. Sie stehen standhaft da und geben diese Antwort dem König Nebukadnezar direkt ins Gesicht. Sie bleiben im Glauben und Gott treu. Und werden damit zum Werkzeug Gottes, mit dem Gott der ganzen damals bekannten Welt seine Größe und Allmacht zeigt. Und ich möchte euch mit euch nun zusammen diese Antwort von hinten nach vorne anschauen, um am Ende zu erkennen, wie Gott verherrlicht wird in unserer Verfolgung und auch im Leid. Und auch, wie wir dazu ermutigt werden, genauso treu und fest zu stehen wie Sadrach, Mesach und Abednego. Und da steigen wir gleich im ersten Punkt ein Standbild und fremde Götter. Und auch wenn es nicht so sein soll, wisse, o König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und auch das goldene Bild nicht anbeten werden, das du aufgestellt hast. Ich weiß nicht, wem es von euch aufgefallen ist beim Lesen des Textes. Es gibt eine Aussage, die mehr wiederholt wird und öfter wiederholt wird als jede andere Aussage in diesem Text. Und das ist folgende. Nebukadnezar ließ eine goldene Statue aufstellen. 7-mal wird das festgestellt. 7-mal steht die Statue, die Nebukadnezar aufgestellt hatte. 2 weitere Male wird diese Aussage anders formuliert, wieder wiedergegeben. Das heißt insgesamt 8-mal. Einmal wird diese Aussage sogar 2-mal im gleichen Satz gebracht. In Vers 3 heißt es nämlich, sobald nun dieser Satrapen und alle anderen wichtigen Leute versammelt waren zur Einweihung des Bildes, das der König Nebukadnezar aufgestellt hatte und vor dem Bild standen, das Nebukadnezar aufgestellt hatte. 2-mal hintereinander. Daniel bemüht sich hier sehr, diesen Punkt so deutlich wie möglich zu machen. Nebukadnezar hat diese Statue aufgestellt. Warum ist das so wichtig? Weil Gott explizit verboten hatte, Bildnisse von ihm oder anderen Götzen zu machen und dann diese anzubeten. Er sagt in den 10 Geboten, ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was in den Wassern unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Und hier stellt Nebukadnezar nun eine Statue auf. Und darin lag eine große Herausforderung, vielleicht sogar eine Versuchung für diese 3 Männer. Denn sie sind zwar verschleppt worden, sie sind, wie wir schon gelernt haben, in einem jüdischen Elternhaus aufgewachsen, gut unterrichtet worden im jüdischen Glauben, aber sie sind verschleppt worden, von ihren Familien getrennt worden und dann durch Gottes Führung in die höchsten Führungskreise von Babel gebracht worden. Das heißt, sie sind offensichtlich in diesem Umstand gesegnet. Und dort in dieser Führungsebene sind sie Zeugen davon, wie Gott Nebukadnezar segnete und über die Maßen groß machte und sein Reich größer und größer werden ließ. Ja, noch mehr. Gerade eben, haben wir letzte Woche gehört, hat Gott dem Daniel nach ihren gemeinsamen Gebeten offenbart, dass Gott es war, der Nebukadnezar zum König der Könige gemacht und ihn über die ganze damalige bekannte Welt eingesetzt hatte. Wir erinnern uns an Daniel 2, Vers 37, wo Daniel im Auftrag Gottes zu Nebukadnezar sagt, du, o König, bist ein König der Könige, dem der Gott des Himmels das Königtum, die Macht, die Stärke und die Ehre gegeben hat. Der Gott, von dem hier die Rede ist, das ist derselbe Gott, der König David einen Eid geschworen hatte, dass er ihm ein ewiges Königtum geben würde, ein Königtum, das nie aufhören würde. Und jetzt ist das Königtum vorbei von David, scheinbar. Und es liegt jetzt bei Nebukadnezar. Es ist auch der Gott, an den diese Männer ihr Leben lang glaubten. Und dieser Gott hatte Nebukadnezar weit über alle anderen Menschen und Könige erhöht und ihn als König über die ganze Welt eingesetzt und er segnete ihn über alle Maßen. Und dieser Nebukadnezar nun stellte eine Statue zur Anbetung auf. Könnte es vielleicht sein, dass die Juden Gott all diese Jahre lang falsch verstanden hatten? Dass Gottes Segen und Gnade über Nebukadnezar vielleicht bedeutete, dass er den richtigen Weg ging? Wäre es sinnvoll, sich diesem König anzuschließen? Waren seine Macht, seine Herrlichkeit und die Bestätigung Gottes von seiner Herrschaft nicht ein Zeichen dafür, dass man ihm getrost nachfolgen konnte? Der, den Gott offensichtlich segnet, der kann ja nicht falsch liegen. Nein, auf keinen Fall ist das so. Und auf keinen Fall ist das richtig. Es war ja wegen des Götzendienstes und des Ungehorsams gegenüber Gott, des Unglaubens und des Abfalls von ihm, dass das Volk Israel überhaupt erst nach Babylon verschleppt wurde. Und Daniel hämmert diesen Punkt in diesem Text rein und rein und rein. Nebukadnezar hat diese Statue aufstellen lassen, nicht Gott. Nebukadnezar hat die Statue aufstellen lassen. Es ist nicht Gott, es ist nicht göttlich. Es ist wieder göttlich. Egal wie sehr Gott diesen Mann segnet, seine Handlung war nicht von Gott. Den ganzen Bericht über wiederholt Daniel das immer und immer wieder. Nebukadnezar hat diese Statue aufstellen lassen. Und zum Schluss ist es genau das, was diese drei Männer Nebukadnezar entgegenhalten. Sadrach, Mesach und Abednego sagen ihm, nein, deinen Göttern werden wir nicht dienen und dein Standbild werden wir nicht anbeten, das du aufgestellt hast. Die drei Männer wussten ganz genau, weshalb Gott Nebukadnezar erhöht hatte. Um Israel einerseits zu strafen und andererseits seine eigene Macht und Herrlichkeit zu zeigen. Und wir werden nächsten Sonntag sehen, wie Gott sich durch die Rettung dieser drei Männer selbst verherrlichte und Nebukadnezar demütigte. Aber auch für unsere Zeit gilt das Gleiche. Auch wir sehen Ähnliches immer wieder. Menschen oder Systeme werden von Gott in seiner Souveränität erhoben. Wir wissen nicht, warum er das macht. Manchmal lässt er uns es erkennen, die meiste Zeit nicht. Für uns ist vieles verborgen von den Wegen Gottes. Für uns gilt einzig, seinem Wort treu zu bleiben. Und das bedeutet, zu prüfen und zu erkennen, was vom Menschen aufgestellt wurde und was von Gott aufgestellt wurde. Diese drei Männer, sie dienten Nebukadnezar. Sie waren ihm untergeordnet und sie taten das, was er von ihnen verlangte. Denn sie sahen ihn als von Gott eingesetzt. Sie kamen offensichtlich zu dieser Feierlichkeit. Sie gehorchten in dem Punkt, denn sie waren da. Wenn sie nicht da gewesen wären, hätten die Chaldäer sie nicht verpfeifen können. Aber der Statue, die Nebukadnezar aufstellte, der dienten sie nicht. Auch wir dürfen sicher sein, dass alle Obrigkeit von Gott eingesetzt ist, denn so steht es in der Bibel geschrieben. Und wir können uns ihr getrost unterordnen, in dem Wissen, dass es Gottes Willen ist. Sobald diese Obrigkeit jedoch bewusst gegen Gottes Willen verstößt, müssten wir widerstehen. Sadrach, Mesach und Abednego gingen sehr weit mit, bevor sie Nein sagten. Und dabei gilt es für uns unbedingt, die Ordnung anhand der Schrift zu prüfen und nicht zu prüfen, ob sie uns gefallen oder nicht. Und es ist zumindest jetzt aktuell in diesem ganzen Corona-Umfeld eine große Herausforderung. Ich merke es in Gesprächen immer wieder, wie schwierig es ist zu prüfen, was von Gott ist und was nicht. Sadrach, Mesach und Abednego gingen so weit, sie gehen konnten, wie es die Schrift erlaubte. Wir messen unseren Gehorsam auch an der Schrift. Außerdem sollten wir die Ordnungen, die uns auferlegt werden, nicht an dem messen, ob der Urheber erfolgreich ist oder nicht. Bedenkt, Nebukadnezar war der mächtigste Mann der Welt damals. Aber sein Befehl war falsch. Im christlichen Umfeld wird leider die Qualität und der Inhalt der Lehre sehr gerne daran gemessen, wie erfolgreich diese in der Welt ist. Alle Welt fiel vor dem Standbild nieder. Jeder betete an. Aber das machte es nicht richtig. Gottes Gebot war in der Sache sehr klar und ist es immer noch. Nicht der Zeitgeist gibt die Auslegung vor, nicht der Erfolg in der Welt gibt die Auslegung vor, nicht unser Empfinden gibt die Auslegung vor, sondern Gottes Wort selbst. Sadrach, Mesach und Abednego waren treu darin. Sie waren treu in der Gewissheit, dem Allerhöchsten nach seinem Willen zu dienen, selbst wenn das ihr Leben kosten konnte. Kommen wir damit zum zweiten Punkt. Denn diese drei, sie antworteten nicht allein mit der Gewissheit, dass sie Gott gehorchen wollten und Gottes Wort gehorchen wollten. Das allein ist natürlich eine schöne Gewissheit, unabhängig vom Ausgang. Nein, sie antworteten auch in der Gewissheit, dass Gott sie retten konnte. Sie waren keine blinden Gefolgsleute eines Herrschers, der irgendwo in der Distanz ist. Nein, sie glaubten, dass sie einen rettenden Gott hatten und haben. Bevor sie nämlich Nebukadnezars Götter und seine Statue ablehnten, da sagten sie, wenn es so sein soll, unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem glühenden Feuerofen erretten. Und er wird uns bestimmt erretten, aus deiner Hand erretten, o König. Nebukadnezar hatte die drei Männer vorher aufgefordert, das Standbild unter Androhung des Feuerofens anzubeten. Und er fragt sie dann, fast schon hämisch, und wer ist der Gott, der euch aus meiner Hand erretten könnte. Ihr seid mir hilflos ausgeliefert. Er war vom höchsten Gott selbst eingesetzt als König. Und er forderte diese drei Männer dazu auf, ihm zu gehorchen. Kein Mensch konnte ihm widerstehen. Ein Fingerzeig reichte, um den Nächsten hinzurichten. Die Götter waren ihm offensichtlich wohlgesonnen. Welcher Gott würde diese mächtigen Religiösen, die sich ihm widersetzten, retten können, wenn selbst der höchste Gott an seiner Seite ist? Und in grimmigem Zorn spie Nebukadnezar den dreien diese Frage entgegen. Er war wutentbrannt, er war schon äußerst außer sich vor Zorn. Aber Sadrach, Mesach und Abednego ließen sich davon nicht einschüchtern. Sie widerstanden ihm ins Gesicht. Und ich will gar nicht wissen, wie gruselig die Situation war. Der mächtigste Mann, hochrot, zornig, umgeben von starken Soldaten, um uns herum Tausende von Menschen, die ihn und seine Statue feierten. Und Sadrach, Mesach und Abednego sagen nö. Warum? Sie wussten, auf wen sie vertrauten. Und sie wussten, an wen sie glauben. Sie glaubten an den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, dem Gott Israels, dem Gott Davids, dem Schöpfer von Himmel und Erde. Sie glaubten an den Gott, der Könige einsetzt und absetzt nach seinem eigenen Willen. Sie glaubten an dem Gott, der seinem Volk für alle Zeiten bisher die Treue gehalten hatte und die weitere Treue geschworen hatte. Sie glaubten an den Gott, der das gesamte Volk Israel mit starker Hand aus Ägypten zuvor befreit hatte und damit schon einmal aus den Händen des mächtigsten Herrschers der Welt. Gott hatte in dem Zuge den Pharao vernichtet, der sich gegen ihn aufgelehnt hatte. Und er hatte zuvor zum Pharao gesagt, aber ich habe dich eben dazu bestehen lassen, dass ich an dir meine Macht erweise und dass mein Name verkündigt werde auf der ganzen Erde. Nicht um des Pharaos willen war der Pharao groß, sondern um Gottes Namens willen. Und das Gleiche galt für Nebukadnezar. Nicht um seinetwillen war er groß, sondern um Gottes Namens willen. Und Gott war und ist derselbe für alle Zeiten. Und Gott kann und konnte und wird alle Zeit retten. Und das wussten die drei Männer. Und darauf vertrauten sie. Daran hielten sie sich fest. Sie glaubten an einen Gott, der retten kann, weil sie ihn kannten. Und auch wir wissen, dass unser Gott retten kann. Wir haben ja denselben Gott. Und auch wir halten uns an ihm fest. Denn ebenso wie Nebukadnezar damals fragte, fragt die Welt uns auch heute, welcher Gott kann dich retten? Für die Welt ist das Vertrauen auf Gott oft wie Münze werfen. Kopf, du wirst gerettet. Zahl, du stirbst. Schauen wir mal, was kommt. Ja, du kannst wohl auf deinen Gott vertrauen, aber ob er dir hilft, kannst du eigentlich nicht wissen. Glaube wird oft auf eine Ungewissheit für die Zukunft reduziert. Der Glaube soll vor allem im Hier und Jetzt Trost bieten. Auf der Arbeit ist das bei mir sehr oft Thema, weil ich im Altersheim arbeite und der Tod eine wiederholende Thematik ist. Und wenn ich dann über das Vertrauen auf Gott auch und vor allem in den Nöten spreche, dann kommt sehr oft sowas zurück wie, ja, es ist gut, wenn man etwas hat, woran man sich festhalten kann. Man braucht die Hoffnung, man braucht einen Halt in den Leid, in den Situationen. Aber auf ein Danach gehen die Menschen dann meistens nicht ein. Es ist gut, wenn man im Moment des Leids etwas hat, um sich zu halten. Für eventuelle tragische Folgen und Ausgänge dieses Leids, ja, da müssen wir dann nochmal schauen. Da haben wir nichts. Diese hier angebotene Hoffnung und dieser Halt, das sind nichts mehr als leere Worthülsen, die sich auf ein Gefühl der Geborgenheit und des Trostes beziehen. Aber welchen Trost, welchen Hoffnung kann das wirklich geben? Es mag sein, dass mir meine Religion in meinem Problem ein wohliges Gefühl gibt. Aber was, wenn die Probleme mich überwältigen? Was, wenn sie mich übermannen? Was, wenn sie mich zerreiben? Was, wenn sie mich in den Feuerofen werfen und töten? Welche Hoffnung habe ich dann in den letzten Sekunden meines Lebens? Ein Glaube, der nur im Hier und im Jetzt Ruhe und Kraft geben kann, ist schrecklich, er ist leer, er ist hoffnungslos. Aber wir haben in Christus keinen solchen Glauben. Genauso wie Sadrach, Mesach und Abednego haben wir einen Gott, der retten kann. Und wir glauben an den Allmächtigen und an den Herrlichen und an den lebendigen Gott, der über den Tod hinaus mächtig und wirksam ist. Und deswegen schreibt Paulus auch in 1. Korinther 15, wenn wir nur in diesem Leben auf Christus hoffen, so sind wir die elendsten unter allen Menschen. Denn dann glauben wir einer Lüge und es ist nichts von Wert. Aber nein, wir glauben keiner Lüge. Wir glauben Christus. Und wir leben in der Hoffnung auf die ewige Herrlichkeit bei Jesus. Wir leben in der Gewissheit, dass Jesus als auferstandener Herr regiert und herrscht und die Macht hat, uns zu retten und jeden zu retten, der sich im Glauben an ihn wendet und sich in der Not an ihn klammert. Und wir wissen ebenfalls, dass dieser lebendige Gott, dieser herrliche Erlöser in allem unser Bestes im Sinn hat. Ja, es mag sein, dass wir sterben müssen. Das kann sein. Es mag sein, dass wir großes Leid erleben. Es kann sein, dass wir in der Nachfolge des Herrn Jesus Christus viel, viel ertragen müssen. Aber eines dürfen wir darin mit absoluter Sicherheit wissen. Alles, was geschieht, geschieht entsprechend seines Willens und es dient uns zum Besten. Und was könnte besser sein als eine ewige Herrlichkeit? Ein Leben in Frieden mit ihm. Und das Wissen, dass er seine Hand immer auf und um und unter uns und bei uns hält. Und das alles zu unserer Heiligung beiträgt. Nichts, nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist, unserem Herrn. Und das bringt mich zum dritten Punkt heute, der alleinmächtige und liebevolle Gott. Diese Gewissheit, die wir in Jesus haben dürfen, gibt uns nämlich die Sicherheit, unseren Widersachern im Glauben mit Festigkeit und Klarheit entgegenzutreten. Sadrach, Mesach und Abednego, die begannen ihre Antwort mit den Worten: Nebukadnezar, wir haben es nicht nötig, dir ein Wort zu erwidern. Sie wussten, dass sie vor Gott im Recht waren, denn sie wussten, dass Gott auf ihrer Seite war. Sie gehorchten Gottes Gebot, sie glaubten an Gottes rettende Kraft und die Gewissheit seiner Rettung und sie wussten um die Herrschaft Gottes auch über Nebukadnezar, selbst in dieser Situation. Sie waren ihm in dieser Sache keine Rechenschaft schuldig. Aber ist es nicht faszinierend, dass Nebukadnezar hier alle Register zieht, die er ziehen kann, um sich selbst eine Autorität zu geben, die fast schon göttlich ist? Es scheint fast, als tritt er als eine Verdrehung von Gott selbst auf in diesem Text. Ob bewusst oder unbewusst, sei mal dahingestellt. Er hatte die Festlichkeiten mit gewaltigem Pomp und mit großer Pracht aufgezogen. Aus dem ganzen Reich, und es war riesig, waren alle Prominenz und alle wichtigen Regierungsbeamten des Landes zusammengekommen. Manche waren wahrscheinlich Tage oder Wochen mit gewaltigen Karawanen unterwegs. Es waren vermutlich Tausende an Menschen anwesend. Mit Festgewändern bekleidet, exotische Geschenke, Ruhm, Herrlichkeit, mittendrin eine gewaltige Statue aus Gold oder mit Gold überkleidet, wie auch immer, vom König der Könige selbst aufgestellt. Die Zeremonie wurde vom größten damaligen Orchester begleitet. Die Musik wird das gesamte Tal erfüllt haben. Und all das Volk, all die Menschen aufgeputscht, emotional durch Anlass, Fest und Musik, fallen gleichzeitig vor diesem Standbild nieder, um es anzubeten. War nicht all diese Herrlichkeit ein Beweis seiner Autorität? Wenn es einen Zeitpunkt gab, um der Masse zu folgen, dann war das der Moment. Aber nein. Gegenüber Gottes Herrlichkeit verblasst selbst der herrlichste, herrliche, herrliche König aller Herrlichkeiten, weil Gott allein Herrlichkeit ist. Aber Nebukadnezar geht noch weiter. Es reicht ihm nicht, alle Register der Herrlichkeit aufzuziehen, die er aufbieten kann. Nein, er ist es, der den Menschen Anbetung gebietet. Und er droht bei Nichtanbetung ein tödliches Strafgericht an. Wer nicht zur festgelegten Zeit anbetet, wird in den Feuerofen geworfen, um dort zu verbrennen. Aber hat nicht nur Gott die Autorität, Anbetung zu befehlen, einzufordern? Und liegt das Strafgericht über Ungehorsam nicht allein bei Gott? Nebukadnezar reißt die Autorität an sich, die ihm nicht zusteht. Und ich musste beim Lesen dieses Gerichts unweigerlich an den ewigen Feuersee, an das Höllenfeuer denken, das als Gericht über all jene geht, die Gott nicht anbeten, die nicht an ihn glauben. Und ist das nicht auch der Vergleich, den jetzt die Welt ziehen würde? Seht, Nebukadnezar, der wirft diejenigen, die ihn nicht anbeten, die die Statue nicht anbeten, ins Feuer. Und das findet ihr Christen böse. Gott wirft diejenigen, die ihn nicht anbeten, ins Feuer und das findet ihr Christen gut. Ist das nicht genau das Gleiche? Nein. Denn es gibt hier einen gewaltigen, im wahrsten Sinne des Wortes, himmelhohen Unterschied zwischen Nebukadnezar und Gott. Nebukadnezar in seinem Hochmut droht gottähnlich denen Gericht an, die nicht anbeten. Gott hingegen bietet in seiner göttlichen Demut denjenigen, die unter dem Gericht stehen, Rettung an. Nun mag man hier einwenden, aber ist das nicht dasselbe? Ist es nicht egal, ob ich mein Pferd von links, von rechts, von vorne oder von hinten aufsattel, am Ende ist es ein Pferd? Nein, es ist nicht dasselbe. Es ist nicht dasselbe, denn aufgrund unserer Sünde, aufgrund unserer Schuld, aufgrund unserer Verdorbenheit, unserer Gottlosigkeit sind wir alle ohne Ausnahme verloren. Und wir sind alle dem gerechten Gericht Gottes ausgeliefert. Jeder einzelne Mensch, der je gelebt hat und je leben wird. Gottes Heiligkeit kann keine Sünde tolerieren. Es geht nicht. So wie Licht und Dunkelheit nicht am gleichen Ort existieren können, können Heiligkeit und Sünde nicht am gleichen Ort existieren. Die Dunkelheit wird unweigerlich vom Licht durchbrochen, vertrieben und für immer verdammt, wenn das Licht auf die Dunkelheit trifft. Und ebenso wird die Sünde unweigerlich von Gottes Heiligkeit vernichtet, verbrannt und für immer bestraft, wenn sie sich treffen. Es gibt keine Hoffnung für Menschen. Es gibt keine Hoffnung. Unsere Sünde stellt uns alle unter das Gericht und das ist die Ausgangsposition. Es sei denn, Gott selbst bietet Rettung an. Es sei denn, Gott selbst schenkt uns eine Möglichkeit zur Rettung. Und das tat er und das tut er in seinem Sohn Jesus Christus, der Mensch wurde, um all unsere Sünde und all unsere Schuld auf sich zu nehmen. Und das gerechte Gericht Gottes selbst zu tragen bis in den Tod. Für uns zu sterben und unsere Schuld mit seinem Blut zu bezahlen. Jesus selbst, das Licht, das einzig wahre Licht, wurde Finsternis, damit wir aus der Finsternis heraus in sein Licht treten können. Nicht aus uns, sondern allein durch ihn. Und das ist dieser große Unterschied zu Nebukadnezar. Nebukadnezar bietet eine falsche Gnade an. Gehorche mir und ich bring dich nicht um. Gott jedoch, Jesus, der bietet die einzig wahre Gnade an. Glaube mir und ich rette dich vor dem Tod. Jesus sagt, wer an mich glaubt, hat ewiges Leben. Und er sagt, wer an mich glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und ist es nicht so ganz anders als das, was Nebukadnezar sagt? Jesus ist unser ewiges Leben. Er ist unsere ewige Hoffnung. Er ist unsere alleinige Hoffnung. Nur er allein. Nebukadnezar trat in verdrehter Autorität auf. Er ahmte Gott nach. Aber doch so weit weg von allem, was göttlich ist. So weit weg von der Wahrheit von Gottes Wesen. Und auch das ist für uns ein ganz wichtiger Punkt in der Sache. Denn Paulus schreibt, dass Satan selbst auftreten wird wie ein Engel des Lichts. Satan möchte so viele Menschen wie möglich verführen und er hört nicht auf, wenn man Christ geworden ist. Rund um uns herum tritt die Welt mit Autorität auf, die nur Gott gehört. Die Regierung bildet sich ein, das Coronavirus von sich aus besiegen zu können. Die Nationen bilden sich ein, von sich aus die Umwelt retten zu können. Die Wissenschaft bildet sich ein, die Sterblichkeit der Menschen verhindern oder zumindest verschieben zu können. Die Gesellschaft bildet sich ein, sich selbst eine bessere Zukunft schaffen zu können. Die Menschen bilden sich ein, sich eigene Geschlechts- und Sexualnormen aufstellen zu können. Und versteht mich nicht falsch. Vorsicht und richtige Maßnahmen in einer Pandemie sind gut. Auf die Schöpfung aufzupassen und sie zu hüten, auf Gottes Ordnung zu achten, ist gut. Sich um die Gesundheit der Mitmenschen zu bemühen, ist gut. Um das wirtschaftliche Wohl seiner Nächsten zu ringen, ist gut. In vielen Bestrebungen der Welt liegt Gutes. Denn in all ihrer Verlorenheit sind die Menschen doch im Bilde Gottes geschaffen und dienen schlussendlich dem Allerhöchsten. Aber die Hybris der Menschen, der Hochmut, der Stolz, die Arroganz, sie geht weiter und macht aus dem Guten Gottloses und tritt mit einer Autorität auf, die ihr nicht zusteht, mit einer göttlichen Autorität. Und daher ist es so befreiend und so ermutigend zu wissen, dass Gott seine Herrschaft niemals aufgibt und dass er seine Herrschaft auch niemals verlieren wird. Nebukadnezar hat vielleicht den Eindruck gemacht, aber Gott stand darüber. Und egal, welchen Autoritätsanspruch die Welt sich selbst erteilt, Jesus allein ist König und er ist kein zerstörerischer, grausamer Despot, so wie die Welt ihn so oft bietet und so wie die weltlichen Herrscher oft am Ende sich herausstellen. Jesus ist kein drohender König wie Nebukadnezar, sondern ein rettender König, der sagt, heute, wenn ihr meine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht, bekennt eure Schuld, bittet um Vergebung, glaubt an mich, solange es noch ein Heute gibt. Ich will euch erretten. Ich will euch vergeben. Ich will euch heilen. Ich will euch für alle Ewigkeit lieben, die ihr an mich glaubt. Achte auf das Heute. Es kommt der Tag, da ist es zu spät. Denn so wie die Hörner, die Flöten, die Zittern, die Laufen, Lauten, die Harfen, die Sackpfeifen und alle andere Musik bei Nebukadnezar erschalten, um den Zeitpunkt der Anbetung festzulegen, so wird am Ende der Zeiten die Posaune Gottes erschallen. Alles Treiben, alles Lernen der Welt wird dann schweigen müssen und jeder wird auf den sehen, den die Posaune ankündigt. Jesus ist einmal gekommen, um alle zu retten, die verloren sind. Und er wird wiederkommen, um die Herrschaft zu befestigen, zur endgültigen Rettung aller, die an ihn glauben, und zum endgültigen Gericht über alle, die nicht an ihn glauben wollen. Es ist also egal, welche Autorität die Welt sich aneignet. Und wenn sie sagt, Gott ist tot, es hat keinen Wert. Wir können uns ganz und gar auf die Autorität unseres Retters, unseres Gottes Jesus beziehen und uns an ihr festhalten. Und aus ihm und der Kraft seines Heiligen Geistes können wir dann sagen, Entschuldigung, Nebukadnezar, wir haben es nicht nötig, dir darauf ein Wort zu erwidern. Vierter Punkt. Treu und fest in seiner Hand. Das dürfen wir sein. Wenn also der Widerstand der Welt immer stärker wird, und ich bin davon überzeugt, dass er in den nächsten Jahrzehnten immer, immer stärker werden wird, auch in unserer so aufgeklärten westlichen, pseudochristlichen Gesellschaft. Und wenn es in deinem Leben oder in unserem Leben zu intensiverer Verfolgung, zu gewaltiger Anfechtung, zu kämpfen in der Glaubensfestigkeit oder zu Widerstand aufgrund des Glaubens kommen sollte. Oder wenn du bereits jetzt aufgrund deines Glaubens verspottet oder ausgegrenzt oder ausgelacht oder hintergangen oder benachteiligt oder betrogen oder beleidigt oder angefeindet wirst, dann darfst du eines mit absoluter Sicherheit wissen. Unser Gott ist größer. Jesus allein ist der Herr. Er allein ist der König. Er allein ist der Herrscher. Nichts geschieht außerhalb seines Herrschaftsbereiches und er weiß um alle deine Nöte. Er weiß auch, welche Pläne er hat, sowohl mit dir als auch mit den Widersachern, die dir um des Glaubens willen widersprechen. Er hat nämlich Pläne zur Verherrlichung seines Namens und zu deinem Besten. Und das darfst du mit absoluter Sicherheit wissen. Du darfst ebenfalls mit absoluter Sicherheit wissen, dass unser Gott retten kann. Kein Widerstand ist ihm zu groß, keine Gefahr zu überwältigend, keine Situation zu ausweglos. Und ich denke, ich darf hier vorgreifen und sagen, dass Gott fähig war, Sadrach, Mesach und Abednego im Feuer selbst noch vor dem Tod zu bewahren. Entschuldigung, Gerd, er hat nächste Woche die Predigt. Er kann auch dich erretten und bewahren. Es gibt keine auswegslose Situation vor Gott. Gibt's nicht. Und noch mehr darfst du mit absoluter Sicherheit wissen. Denn unser Gott, der im Hier und Jetzt retten kann, er kann und er wird dich, wenn du an ihn glaubst, von ganzem Herzen für alle Ewigkeit retten. Er hat dich bereits gerettet in Jesus Christus und durch sein Blut. Er hat dich erlöst. Er hat dich bei deinem Namen gerufen. Du bist sein. Er hat deine Schuld mit seinem eigenen Blut bezahlt. Es gibt kein Gericht mehr für diejenigen, die an ihn glauben. Du darfst mit absoluter Sicherheit wissen, dass er dich in Ewigkeit nicht verlieren wird. Du kannst nicht abhanden kommen. Und dass du in Ewigkeit mit ihm leben wirst. Du darfst außerdem mit absoluter Sicherheit wissen, dass seine Herrlichkeit größer ist als die der Welt. Dass seine Macht größer ist als die der Menschen. Dass seine Pracht herrlicher ist als die der Welt. Dass seine Wege und seine Weisheit viel höher ist als die der Menschen. Er ist Gott. Und das darfst du mit absoluter Sicherheit wissen. Du darfst mit absoluter Sicherheit wissen, dass er dich niemals im Stich lassen wird. Niemals. Und darum können wir treu sein. Nicht, weil wir darin so gut werden. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin nicht gut darin. Sondern weil er es zuerst war. Und weil er treu bleibt, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Und darum können wir festbleiben, nicht weil wir darin so gut wären, sondern weil er unser Fels, unser Fundament, unser Anker, unsere Sicherheit ist. Und deswegen, um die Frage ganz am Anfang der Predigt zu beantworten, wird Gott in unserer Treue verherrlicht. Denn wir zeigen in unserem Glauben und unserer Treue all das, all diese Gewissheit, all diese Herrlichkeit, Gottes herrliche Liebe. Wir zeigen, dass Gott retten kann, dass Gott allein retten kann. Jesus ist Rettung, er allein. Halleluja. Amen.